Eier gibt, dann muss normalerweise auch viel vorbereitet werden. Ja, einige von uns stehen vor einer Hochzeit. Da gibt es viel vorzubereiten. Und Weihnachten betrifft ja doch viele. Und da gibt es manchmal auch sehr viel Vorbereitung und manchmal auch ein bisschen Stress. Ja, was muss alles organisiert werden und wann treffen wir uns und wann hat wer Zeit und wie kommen wir dann zusammen und geht das dieses Jahr oder lieber doch nicht und so weiter. Gar nicht so einfach, sich da vorzubereiten und alles so zu organisieren. Und heute im Predigtext, da geht es auch um eine Feier. Und die wurde auch sehr wichtig genommen, eine Familienfeier eigentlich, das Passafest. Ja, das Passafest, das feiern ja die Juden bis heute, das Fest der Befreiung aus Ägypten. Und die Familien haben es so gemacht, die haben Leute eingeladen, die keine Familie hatten. Und es war das Ziel, dass auch die Ärmsten der Armen irgendwie mit dabei sind und mit dazukommen. Und man hat es gefeiert und sich daran erinnert, was Gott Großes getan hat. Und die Kinder wurden auch mit hineingenommen. Die durften dann Fragen stellen. Also das kleinste Kind, was mit am Tisch saß, wenn es schon reden konnte, das durfte dann 4 Fragen stellen. Es war so ein genauer Ablauf dann da und ist ein genauer Ablauf bei diesem Passa. Manches hat sich ja auch mit der Zeit entwickelt bei diesem Fest. Und dann hat das Kind gefragt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und dann hat der Hausvater, der vorne saß, der hat das dann erklärt und hat gesagt, wie Gott das Volk Israel gerettet hat aus der Sklaverei und wie ein Passahlamm sterben musste, damit Blut an die Türpfosten gestrichen werden konnte. Und es kam ein Strafgericht Gottes über Ägypten, ein Engel ist vorbeigezogen und wo das Blut an dieser Tür war, diese Familie wurde verschont. Aber in den anderen Familien gab es Tote, da sind die Erstgeborenen gestorben. Passa heißt vorübergehen und so ist der Engel eben, dieser Strafengel vorübergegangen an den Häusern und an den Räumen, wo also dieses Blut war. Und dann wird aber weiter berichtet, ja, wie Gott das Volk Israel genommen hat und es gerettet hat und gebracht hat zum heiligen Berg Horeb, da die 10 Gebote empfangen hat und sie sind vorher durch das Schilfmeer gegangen. Ein Wunder nach dem anderen haben sie erlebt. Gott hat sie gerettet. Ja, und die jüdischen Familien, die denken daran. Ja, und bei manchen christlichen Familien ist es so, da wird dann zu Weihnachten das Weihnachtsevangelium vorgelesen. Und es wird daran gedacht, wie der Herr Jesus in die Welt gekommen ist als Retter dieser Welt. Und das ist ja so interessant, ja. Da besucht man Betriebsfeiern und Christkindlmärkte und überall hört man dann so Lieder, die von dem Retter sprechen. Man wundert sich manchmal, wie auf einmal Leute, die mit dem Retter gar nichts zu tun haben, auf einmal voller Begeisterung in Lieder einstimmen und von diesem Retter singen, diesen Retter, der in die Welt gekommen ist. Ja, also Weihnachten und Passa hat gewisse Ähnlichkeiten. Ja, bei Passa wird an den Retter Gott gedacht, den Retter aus der Sklaverei. Und bei Weihnachten, stille Nacht, heilige Nacht. Ja, und dann heißt es, der Christ, der Retter ist da. Ja, der Retter ist in diese Welt gekommen. So, Vorbereitung für Weihnachten, Vorbereitung für Passa und so weiter. Und der Herr Jesus, der hat jedes Jahr hat er Passa gefeiert, ist nach Jerusalem gegangen und hat dort das Passafest gefeiert. Und dieses Passafest, von dem wir heute im Predigttext lesen, das ist das wichtigste Passafest der Weltgeschichte. So ein Passa wie damals, was der Herr Jesus gefeiert hat und was er dann praktiziert und erlebt hat, so ein Passa gab es nicht nochmal. Wir wollen uns das genau anschauen. Es war ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Also nach Christus hört sich komisch an, weil Christus war ja auf der Erde. Es war im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Und ich lese den Predigttext vor in Markus 14, die Verse 12 bis 26. Markus 14, die Verse 12 bis 26. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, das war mit dem Passafest zusammen, als man das Passahlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, zu Jesus: Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahmahl essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, also nach Jerusalem, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen, und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir isst. Sie fingen an, betrübt zu werden, und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen: Doch nicht ich, Herr. Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt dies, isst mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihn denen, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Um sich ein bisschen zu orientieren, habe ich noch mal eine Folie mitgebracht, wo wir gerade im Markus-Evangelium sind. Wir sind im sechsten Teil. Da geht es um die Liebe. Und das letzte Mal haben wir die Liebe von der Maria zum Herrn Jesus gesehen. Ja, wie die Maria Jesus mit teurem Salböl salbt. Und da ging es praktisch um die Liebe, die Menschen zu Jesus Christus haben. Hingabe. Aber besonders geht es in diesem ganzen Abschnitt darum, welche Liebe der Herr Jesus zu uns hat. Ja, er ist ja in diese Welt aus Liebe zu den Menschen gekommen. Was wir hier also sehen, ist das wichtigste Passafest der Weltgeschichte. Ich habe mal so ein paar Punkte, die wir uns heute anschauen. Es ist heute von der Einteilung mit den drei Abschnitten relativ einfach. Ja, das wichtigste Passafest der Weltgeschichte. Und ich habe mal drei Sachen mit V. Ja, vielleicht kann man sich das dann merken, drei Sachen mit V. Also als erstes sehen wir die Vorbereitung von diesem Passahmahl, von dieser Passagemeinschaft. Vorbereitung. Das zweite, Verrat. Verrat am Herrn Jesus. Das sind dann die Verse 17 bis 21. Und dann das Versprechen, was der Herr Jesus gibt, in den Versen 22 bis 26. Ja. Also die Vorbereitung. Vorbereitung auf dieses Passafest. Die Festwoche hat also begonnen. Und jetzt sind die Jünger zu Jesus gekommen. Der war ja verantwortlich für diese Jüngergruppe. Er war jetzt nicht der Hausvater, aber so ähnlich. Und man hat ihn gefragt: Wo willst du, dass wir hingehen, damit du das Passahmahl essen kannst? Ja, und es war damals klar, das Passahmahl, das konnte nur innerhalb von Jerusalem gegessen werden. Ja, deshalb war die Stadt auch wirklich überfüllt, weil alle Menschen drängten dorthin, um dort in dieser heiligen Stadt das Passahmahl miteinander zu feiern. Also es ging dann drum, welchen besonderen Ort hat jetzt der Herr Jesus ausgesucht. Und ich finde das so schön, wie die Jünger hier zu Jesus kommen, wie sie ihn fragen: Wo willst du, dass wir das Passahmahl bereiten? Also, du sollst entscheiden und wir möchten dienen. Du sollst entscheiden und wir möchten dienen. Ja, sogar bei so Vorbereitung. Das ist schön, wie die Jünger mit dem Herrn Jesus sprechen. Und das können wir uns auch für uns mitnehmen. Ja, Herr Jesus, ich möchte da dienen, wo du mich haben willst. Ja, wir müssen jetzt nicht nach Jerusalem gehen. Aber diese Frage, die die Jünger haben, Herr, ich möchte da dienen, wo du mich haben willst. Da möchte ich dienen. So kommen die Jünger zu Jesus. Und Jesus geht dann auf sie ein. Und das ist schön, wenn wir so überlegen, Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Vielleicht auch in dieser Weihnachts- und Adventszeit. Ein Bekannter von mir, der erzählt, der hat fast nie die Möglichkeit, über den Glauben bei sich in der Firma zu reden. Ja? Leute interessieren sich nicht dafür. Das bewegt sie überhaupt nicht mit Jesus. Aber in der Adventszeit wird er regelmäßig angefragt bei der Adventsfeier in der Firma. Die kennen sich da nicht so aus, die Leute, und deshalb fragen sie ihn und sagen, könntest du da nicht eine Andacht bringen? Und dann ist er jedes Mal zu Weihnachten dran und bringt da eine Andacht. Ja, das ist eine Möglichkeit, einfach diese Botschaft vom Fest weiterzugeben. Gibt sicher viele andere Möglichkeiten auch. So, okay. Also die Stadt ist richtig voll, wo der Herr Jesus hinkommt in Jerusalem. Und das erinnert an Weihnachten. Ja, da sehen wir manche Parallelen. Als der Herr Jesus in Bethlehem geboren worden ist, da war die Stadt überfüllt. Sie haben keinen anderen Raum gefunden als irgendwo abseits in einem Stall, in einer Krippe. Ja, die Herberge, die da genannt wird, das ist übrigens das gleiche Wort wie hier, die Herberge, wo dann der Herr Jesus hingeht. Das heißt, wir sehen, dass der König der Könige, ja, der kommt in diese Welt und der hat keinen eigenen Raum sozusagen, keinen Königspalast, sondern einen Stall. Und er hat auch hier, selbst nachdem er als König begrüßt worden ist in Jerusalem, muss er bitten und fragen, wo können wir denn hin und gemeinsam das Passa-Fest feiern. Das ist interessant. Und dann später, der Herr Jesus hat auch kein eigenes Grundstück, wo er begraben werden kann. Da ist er auch wieder darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die da ein Grab zur Verfügung stellen. Also dem alles gehört. Der König der Könige, der die Welt geschaffen hat. Der macht sich so klein, das ist das Wunder von Weihnachten, der macht sich so klein und es gehört ihm fast nichts bei dem, was er auf Erden erlebt. Und es gibt auch eine große Parallele mit der Vorbereitung, wo der Herr Jesus nach Jerusalem einzieht. Ja, ihr erinnert euch noch, ist ein bisschen her, ein paar Sonntage, in Kapitel 11, ja, da gibt es nämlich Ähnlichkeiten. Vorbereitend nach Jerusalem in Kapitel 11, der Herr Jesus geht ja dann nach Jerusalem, da sendet er zwei Jünger aus und genauso hier beim Passamal aus. Zwei Jünger werden vorgeschickt. Jesus weiß ganz genau jedes Mal, was die Jünger dort erwartet. Ja, er kennt sich aus. Ja, das zeigt auch, dass alles nach Gottes Plan geht. Nichts, was da passiert, das ist irgendwie Zufall, sondern es ist ganz genau geplant. Es wird ein Gespräch vorhergesagt in Kapitel 11, Vers 3 und 14, Vers 14. Und die Fremden, die da genannt werden, die reagieren positiv, die werden namentlich nicht erwähnt. Die Jünger finden alles, wie Jesus angekündigt hat. Und Jesus wird ein Fohlen oder ein Saal zur Verfügung gestellt, ja, dass er da einmarschieren kann in Jerusalem, beziehungsweise das Passa-Fest mit seinen Jüngern feiern kann. Also das Besondere ist, es passiert alles ganz genau nach dem Plan Gottes, obwohl die Jünger keinen genauen Plan haben. Die haben ganz andere Vorstellungen mit dem, was passiert. Ja. Das ist ja bis heute so, dass wir als Menschen uns Gedanken und Pläne machen. Und es ist schön zu wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Der hat alles in seiner Hand, auch wenn es manches anders läuft, als wir uns vorstellen. Und das war ja ganz krass hier bei diesem letzten Passa. Schaut mal in Vers 16. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl vor. Ja, das sehen wir wieder. Jesus können sie vertrauen und sie sind aber im Dienst mit dabei. Ja, das ist so schön bei Menschen, die versagen ja auch oder da kann was dazwischen kommen und sie können krank werden und Schwierigkeiten und so weiter. Der Herr Jesus nimmt aber seine Jünger in den Dienst. Eigentlich hätten die Engel alles machen können. Die spielen sowohl Weihnachten eine ganz wichtige Rolle, als auch dann bei Passion und Auferstehung spielen sie eine wichtige Rolle. Aber der Herr Jesus nimmt immer Menschen hinein und er nimmt dich und mich hinein in den Dienst. Und das ist was ganz Besonderes, ja, dass wir bei der Vorbereitung im übertragenen Sinn dabei sein können. Der Herr Jesus bereitet ja noch mehr vor, wir kommen noch drauf zu sprechen. Also die Jünger, die haben die Einstellung, du sollst entscheiden, wir wollen dienen. Das ist der erste Punkt, die Vorbereitung. So, und dann kommt ein ganz unangenehmes Thema, Verrat. Wenn man so ein schönes Familienfest hat, da wünscht man sich ja eigentlich, dass alles harmonisch abläuft. Ich weiß ja nicht, manchmal ist ja der Gedanke, wenn dann so Familienfeiern sind, oh, wenn jetzt Onkel X kommt und Tante Y, die werden sicher wieder ihre Sondersachen bringen und so weiter. Und das kann unangenehm werden und vielleicht aber mit dem passt sie gut zusammen und so weiter. Vielleicht setzen wir die Leute ein bisschen auseinander, dass keine unangenehmen Themen entstehen können und so weiter. Familienfeier sollte eigentlich nicht mit unangenehmen Themen behandelt werden. So, jetzt der Herr Jesus, der spricht etwas an, was nicht nur unangenehm ist, sondern was schockierend ist, was sich niemand hat vorstellen können und so weiter. Und es ist wichtig, dass der Herr Jesus es anspricht, weil genau das, was er anspricht, wird nämlich kurz später passieren. Und der Herr Jesus möchte, dass seine Jünger dadurch nicht verunsichert werden, sondern dass sie vorbereitet sind auf das, was passiert. Ja, manchmal kann man ja Themen verschieben und sagen, okay, das sprechen wir mal jetzt nicht bei der Feier an. Aber dem Herrn Jesus war diese Feier ganz wichtig, nicht nur dieses Thema anzusprechen, sondern viele andere Themen auch. Ja, und dann heißt es in Vers 18, und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, also kein Unsinn, du kannst dich fest drauf verlassen, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist. Der Herr Jesus sagt hier den Namen noch nicht. Ja, vielleicht ist es auch eine Einladung an Judas, nochmal zu überlegen, was er macht. Er wird jetzt öffentlich noch nicht bloßgestellt. Aber er bereitet seine Jünger darauf vor, was passieren wird. Und wir hatten das vorhin schon gehört bei der Einleitung. Abendmahl soll eigentlich eine Einheit ausdrücken. Die Gemeinschaft miteinander soll das ausdrücken. Wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt. Wir feiern gemeinsam die Rettung unseres Gottes. Und jetzt mitten in so einer Situation, wo es eigentlich darum geht, die Einheit besonders deutlich zu machen, mitten in dieser Situation bereitet der Herr Jesus seine Jünger darauf vor und auch den Verräter. Jemand wird mich überliefern. Das ist etwas, was ja ganz wehtun kann, wenn Menschen, die uns nahe sind, uns verletzen. Das ist ja ganz anders, als wenn es irgendwelche Feinde von außen sind. Jesus war umgeben von Feinden. Aber was man sich vorstellen muss, dieser Judas, der hat die Liebe vom Herrn Jesus ganz persönlich über 3 Jahre hinweg immer wieder erfahren. Der war mit Jesus unterwegs. Jesus wusste alles. Und Jesus geht trotzdem mit dem Judas mit und begleitet ihn und erfährt gleichzeitig, dass der Judas ihn verraten wird. In den Psalmen sehen wir das auch von David, wie schlimm das ist. Ich lese mal vor Psalm 41, Vers 10. Da klagt David: Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Oder in Psalm 55, 13 bis 15, da lesen wir: Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund, mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe. Das hat David erlebt und das ist jetzt genau das, was der Herr Jesus auch erlebt. Und er bereitet seine Jünger darauf vor, ja auch in Verfolgungssituationen, dass Verfolgung nicht nur von außen kommen kann, sondern manchmal auch von innen. So, jetzt ist interessant, wie die Jünger reagieren. Vers 19, sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich, Herr. Ich weiß nicht, ob sie Selbstzweifel hatten. Ja, es ist ja manchmal gut, wenn man sich bewusst macht, es gibt Extremsituationen, wo auf mich auch nicht Verlass ist. Ja, nicht nur Extremsituationen, aber Extremsituationen, wo man anders handelt, als man eigentlich möchte. Aber später lesen wir dann, dass alle eigentlich schwören, dass sie bei Jesus bleiben werden, egal was passiert, selbst bis in den Tod würden sie ihn begleiten und so weiter. Vielleicht wollten sie von Jesus nur bestätigt bekommen, nein, du bist es nicht. Du bist der Beste, du wirst so etwas nie machen. Jesus gibt dann den Hinweis, es ist derjenige, der also mit ihm das Brot in die Schüssel eintaucht. Aber das ist auch noch nicht so, dass die Jünger dann wissen, was richtig los ist. Also gerade wenn man das dann mit dem Johannesevangelium vergleicht, Judas geht dann los, er verlässt die Gemeinschaft und die Jünger denken, er besorgt noch einige Dinge. Also sie verstehen noch nicht, dass Judas Jesus verraten wird. Das ist traurig, so wie wir das hier lesen, dass es Menschen gibt, die jahrelang enge Gemeinschaft mit Jesus haben können, enge Gemeinschaft im oberflächlichen Sinn. Ja, dass sie viel mitbekommen von Jesus, aber trotzdem sich dann ganz bewusst gegen Jesus entscheiden. Und das ist eben auch eine Warnung für heute, ja, dass es darum geht, wirklich mit dem Herzen bei Jesus zu sein. Der Herr Jesus sagt aber auch nichts, was passiert außerhalb der Kontrolle. Ja, wir lesen das dann in Vers 21. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Ja, der Herr Jesus wird leiden müssen. Das sind Bibeltexte, die haben die Jünger ausgeklammert. Ja, die wollten sie nicht hören. Sie wollten nur das Gute, Schöne hören. Das kann heute manchmal auch passieren. Ja, dass man sich nur das rauspickt, was schön und gut ist. Aber der Herr Jesus sagt, es steht über mich auch geschrieben, dass ich leiden muss. Ja, besonders deutlich wird das ja im Propheten Jesaja, im Jesaja 53, die Verse 6 bis 8. Das ist 700 Jahre vor Christus, ist das angekündigt worden. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, und das ist das Besondere. Der Herr Jesus ist für deine und meine Schuld ist er ans Kreuz gegangen. Deshalb ist er ja in diese Welt gekommen. Das war von Anfang an klar, auch als er als Baby in der Krippe lag. Das Ziel ist das Kreuz. Ja, wie heißt es im Schlüsselvers von Markus, Markus 10, Vers 45? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist versprochen im Alten Testament. Und darauf stellt sich der Herr Jesus ein, warnt aber noch einmal, wer den Herrn Jesus verlässt, wer sich gegen ihn wendet, konkret hier auf Judas bezogen, für dem wäre es schlimmer, wenn er nicht geboren wäre, in Vers 21. Ja? Damit wird auch das Gericht Gottes angekündigt. Ja, es gibt Freiheit von diesem Gericht, indem man Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland, als seinen Retter annimmt, an ihm glaubt, ihm vertraut auf das, was er getan hat. Es gibt aber auch, und hier wird das deutlich auch, das Gericht, von dem der Herr Jesus spricht. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist ein so bekannter Text, dass man manchmal denkt, den kennt man auswendig. Was hat der einen eigentlich noch zu sagen? Der dritte Abschnitt, wo es um das Versprechen geht, was der Herr Jesus gibt. Ich habe euch gesagt, schon bei der Passafest, beim Passafest, bei dieser Feier, normalerweise war alles relativ festgelegt. Wie wird es ablaufen? Ja, es wurde erinnert daran, was in Ägypten geschehen ist, an die Befreiung und so weiter. Aber dieser Text, der gibt einige Überraschungen, ja, wo die Jünger sicher gedacht haben, also was ist denn jetzt los, können wir gar nicht verstehen. Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen. So weit, so gut. Ja, man hat das Brot gebrochen, man hat es gesegnet, man hat Gott gedankt. Aber es war normalerweise ein stilles, andächtiges Treffen. Stell dir mal vor, es ist die ganze Zeit still und auf einmal wird diese Stille unterbrochen. Und er sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Auf einmal redet der Herr Jesus und der redet jetzt nicht von Ägypten. Der redet von jetzt. Nehmt, dies ist mein Leib. Warum redet der? Und was sagt er jetzt, das ist sein Leib und so weiter? Wie soll man denn damit überhaupt umgehen? Ja, ich glaube nicht, dass die Jünger gedacht haben, Jesus ist tatsächlich dieses Brot, was da gerade gebrochen worden ist, in Gestalt. Ja, Jesus verwendet ja öfter Vergleiche und sagt zum Beispiel, ich bin die Tür. Und die Jünger haben jetzt nicht gedacht, dass Jesus wirklich eine reelle Tür ist, aber dass Jesus damit etwas ganz Tiefes ausdrücken wollte, was sogar wichtiger ist, als was dieses Bild ausdrückt. Nehmt, dies ist mein Leib. Der Herr Jesus möchte deutlich machen, er ist jetzt der Retter. Nicht mehr wie damals das Passahlamm gerettet hat, sozusagen, dieses Blut hat geholfen und dieses Passahlamm hat geholfen, dass keiner gestorben ist im Haus. So sagt der Herr Jesus, so ist es jetzt mit seinem Leib. Er wird seinen Körper geben und am Kreuz für die Schuld der Welt sterben, für dich und für mich. Das ist mein Leib. Und dann geht es weiter. Er spricht dann auch weiter von dem Blut. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. So weit, so gut. Das hat man gemacht, dass man also da aus verschiedenen Kelchen, normalerweise waren es vier, getrunken hat. Das Besondere ist hier, sie tranken alle daraus und das drückt die Gemeinschaft aus, die sie untereinander haben. Alle haben daraus genommen und alle brauchen Jesus als Retter. Da ist keiner von den Jüngern dabei, der sagen kann, na, ich bin eigentlich so gut schon gekommen, ich habe hier vorbereitet und habe mir Mühe gegeben und habe mich angestrengt und so weiter. Ich brauche das eigentlich nicht, ja. Ich kann mich da zurückhalten, ja. Und es waren ja doch einige Jünger dabei, die schon über 3 Jahre hinweg schon sehr viel gezeigt haben, was ihnen Jesus bedeutet. Nein, sie brauchen das alle. Sie brauchen alle die Vergebung ihrer Schuld. Das wird damit angedeutet. Jesus verspricht Er ist das Brot. Er verspricht, er ist dieses Blut, das, oder er gibt dieses Blut, das vergossen wird für deine und meine Schuld. Das verspricht er. Und interessant ist auch hier, dass für viele vergossen ist. Ja, da steht nicht dran, jetzt werden einfach allen Menschen die Sünden vergeben, sondern das ist eine Einladung. Ja, der Herr Jesus fragt ja auch, nehmt und sagt, nehmt. Er lädt sie ein. Es ist eine Einladung. Jesus hat oft Einladungen ausgesprochen, hat gesagt, kommt zu mir, nehmt und so weiter. Es ist eine Einladung da. Und diese Einladung ist viel, viel größer als diese Einladung bei der Passafeier, beim Passafest. Da waren die Juden eingeladen und die Familien der Juden waren eingeladen. Man konnte auch als Fremder mitkommen. Aber der Herr Jesus hat die Welt im Blick, ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Ja? Also Gott hat die Welt im Blick, der Herr Jesus hat die Welt im Blick und sagt, es ist für viele vergossen. Nicht nur damals, für die Menschen, die damals gelebt haben, sondern für dich und mich, für die Menschen heute und in verschiedenen Ländern. Aber Einschränkung für viele. Es ist für viele vergossen, für diejenigen, die das auch annehmen. So, ich vermute, die Jünger waren völlig überfordert mit dem Ganzen. Was Jesus da ankündigt, ja, er kündigt ja damit sein Leiden und Sterben an. Er kündigt nicht an, dass er jetzt als der große König empfangen wird und alle mit Applaus kommen werden, sondern er kündigt sein Leiden und Sterben an. Und was Jesus dann an Erklärung hat, das wird für sie alles noch zu viel gewesen sein. Das Schöne ist ja, Jesus erklärt das dann nach und nach, auch nach seiner Auferstehung. Der Herr Jesus sagt auch hier, das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen ist. Das Blut des Bundes. Gott macht einen Vertrag mit Menschen, macht Gemeinschaft mit Menschen und Verträge wurden auch im Alten Testament mit Blut besiegelt. Das war sozusagen eine Bestätigung, dass es so war. Damals, als Israel befreit worden ist aus Ägypten, da sind sie dann gekommen zum Berg Sinai. Sie konnten dort Gott begegnen, natürlich mit großem Abstand. Das ist ja das Besondere zu Weihnachten, dass Gott hinabkommt und so sichtbar wird, ja, und auch scheinbar so hilflos. Also am Berg Sinai hat dann Israel, konnte Gott begegnen, sie bekommen die 10 Gebote und es gibt dann auch diesen Vertrag, den alten Bund, 2. Mose 24, 5 bis 8. Dann sandte er, Mose, junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Also Gott hat mit Israel diesen Bund geschlossen. Und der Herr Jesus hat bei diesem Bund, den er macht, viel, viel mehr Menschen im Blick. Das Schöne ist, der Herr Jesus verspricht ja ganz viel. Er verspricht, dass er sein Leben geben wird, dass er sein Leib geben wird, dass er sein Blut vergießen wird für uns. Und dann sagt er noch etwas anderes. Schaut in Vers 25. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und da sehen wir auch eine Einladung. Der Herr Jesus sagt jetzt nicht, jetzt ist Schluss mit der Feier, sondern er weist darauf hin, es gibt ein großes Fest im Himmel. Da hat der Herr Jesus viele Gleichnisse auch gebracht. Ja, hat es verglichen mit Hochzeitsfest und so weiter. Ein großes Fest, wo Menschen eingeladen werden. Und er sagt, dann ist es wieder soweit. Dann wird er im Reich Gottes wird er trinken und sich darüber freuen, dass so viele Menschen diese Einladung ganz persönlich angenommen haben, zu ihm zu kommen. Also beim Abendmahl denken wir auch daran, der Herr Jesus kommt wieder. Der Herr Jesus kommt. Sind die letzten Minuten, die der Herr Jesus noch so einigermaßen in Ruhe verleben kann. In Vers 26 singen sie nochmal gemeinsam ein Loblied. Wisst ihr, das ist so schön, miteinander Lieder zu singen. Loblieder zu singen. Und das hat man auch zum Passafest gemacht. Und zu Weihnachten macht man das auch, dass man Lieder singt, die Gott im Zentrum haben und daran denken, was er getan hat. Das singen sie jetzt noch gemeinsam. Und dann geht der Herr Jesus, am Anfang noch begleitet von seinen Jüngern, diesen schweren Weg zum Kreuz auf Golgatha. Für dich und für mich. Wir haben uns das wichtigste Passafest der Weltgeschichte angehört, weil es noch wichtiger ist als der Auszug aus Ägypten und die Rettung aus Ägypten. Es ist das Angebot der Rettung von den eigenen Sünden, das Angebot der Vergebung. Wir haben gesehen, die Vorbereitung als erstes, wo die Jünger sagen, Herr, wo willst du, dass wir dir das Passamahl vorbereiten? Ja, sie drücken ihre Liebe zu Jesus aus und sagen, du sollst entscheiden, wir wollen dir dienen. Vorbereitung. Dann haben wir den Verrat gesehen und ich habe angedeutet, wie der Herr Jesus seine Liebe auch so lange Zeit dem Judas gegenüber gezeigt hat, der dann der Verräter geworden ist. Und dann haben wir gesehen, das Versprechen, das Jesus gibt, dass er sein Leben für uns geben wird und dass er uns erwartet sozusagen im Reich Gottes, im Himmel. Wir wollen jetzt das Lied singen, sieh das Lamm Gottes, das die Sünden trug und starb für uns, verkünden so, dass er wiederkommt. Das Himmelsfest feiern wir mit ihm gemeinsam an den Tisch des Herrn. Und Tisch des Herrn, wir werden heute Abend in der Gebetsstunde, werden wir wieder miteinander die Mahlfeier haben. Herzliche Einladung auch dazu.